Bei der Versammlung des Meister Pai Yang war stets ein Greis gegenwärtig und hörte mit der Schar der Übrigen seinem Lehrvortrag zu. Wenn die anderen die Halle verließen, ging auch er. Doch eines Tages entfernte er sich nicht. Da fragte ihn der Meister: Wer bist du, der da vor mir steht? Der Greis erwiderte: In der Tat, ich bin kein Mensch. In vergangener Zeit, zur Zeit des Buddhas Kashyapa, war ich hier Hauptmensch. Damals fragte mich ein Ebender: Ist ein Erleuchteter von großer Übung noch gebunden durch das Gesetz von Ursache und Wirkung? Ich sagte ihm: Ein solcher ist nicht gebunden durch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Deshalb verfiel ich der Strafe, 500 Leben im Fuchsleib geworden zu werden. Jetzt bitte ich den Meister inständig, für mich das Kehrwort zu sprechen und mich vom Dasein als Fuchs zu befreien. Dann fragte er: Ist ein Erleuchteter von großer Übung noch gebunden durch das Gesetz von Ursache und Wirkung? Der Meister antwortete: Man kann nicht verdunkeln das Gesetz von Ursache und Wirkung. Bei diesem Wort erfuhr der Geist die große Erleuchtung, verbeugte sich vor dem Meister und sprach: Schon bin ich dem Fuchsleib entronnen. Ich wohne an der Rückseite des Berges, um eines bitte ich den Meister, mich nach dem Begräbnisritus der Mönche zu bestatten. Der Meister ließ den Karmadana mit dem Hammer die Glocke anschlagen und der Versammlung verkünden: Nach dem Mittagsmahl werde ein toter Mönch bestattet. Darüber verwundert sprachen sie untereinander: In der ganzen Schar sind alle wohlauf und auch in der Nirvana-Halle befindet sich kein Kranker. Warum diese Anordnung? Nach der Mahlzeit führte der Meister die Schar unter einen Felsen an der Rückseite des Berges, holte mit dem Stock einen toten Fuchsleib hervor und ließ den Ritus der Feuerbestattung vollziehen. Am Abend bestieg der Meister den erhobenen Sitz in der Halle und erklärte den Zusammenhang. Darauf fragte Huang Po: Der Greis ist wegen eines falschen Kehrwortes zur Strafe verfallen, 500 Mal im Fuchsleib geboren zu werden. Wie wäre er wiedergeboren, wenn er beim Antworten niemals geirrt hätte? Der Meister sprach: Komm nur nahe heran, ich will es dir sagen. Huang Po kam nun heran und schlug dem Meister ins Gesicht. Der Meister klatschte in die Hände und sagte lachend: Ich dachte, das Barbarenbart ist rot, aber hier ist noch ein rotbärtiger Barbar. Das ist echt Zehn. Aber es ist natürlich, ich wollte es nur mal in dieser Beziehung, ist das, dass eben tatsächlich auch hier drin ist, dass man nicht leichtsinnig denken soll, man sei dem Gesetz von Ursache und Wirkung entronnen. So ist das nicht, sondern der Buddha spricht ja auch von Karmavadi und Kiriyavadi, also in der einen Rede. Also beim Neumann wird es übersetzt: eigene Tat und eigenes Handeln kannte dieser Mönch, der dann zur Erlösung auch kam. Eigene Tat und eigenes Handeln, also einer auch unter den Nacktgehern. Die anderen aber, die würden, hätten kein Heilerfaden. Aber der hätte eben ein Heilerfaden, weil er Karmavadi und Kiriyavadi war. Also einer, der an eigene Tat und eigenes Handeln, wie es dort gebraucht wird, von dem Wert eigener Tat und eigenen Handeln überzeugt war. Und es übersetzt das Georg Grimm mit: Er war überzeugt vom Karma-Gesetz und vom eigenen Wirken. Karmavadi, Kiriyavadi. Und ich sagte auch: Einerseits mag es erschreckend sein, dass alles nur in unserer eigenen Einstellung begründet ist, was auf uns zukommt. Noch mehr aber, wie es auf uns zukommt, wie es uns trifft und damit motiviert. Das ist ja wohl das Wesentliche auch dabei, wie uns die Dinge treffen, die auf uns zukommen und wie sie uns motivieren. Das ist natürlich je nach der Einstellung des Einzelnen ganz verschieden. Das ist natürlich ganz verschieden. Also da es mögen zwei eine Weltreise miteinander machen und immer in dichter Berührung miteinander bleiben. Und doch, wenn sie dann würden über diese Weltreise berichten, unabhängig voneinander, würden beide doch ganz verschiedene Dinge gesehen haben und die Dinge auch in verschiedener Art gesehen haben. Also, unsere eigene Einstellung ist es, wie etwas von uns aufgefasst wird, wie es uns trifft und wie es uns motiviert. Und das mag auch natürlich erschreckend sein. Das mag eine, in einer Beziehung ist es erschreckend, denn wir müssen an uns arbeiten, wenn wir eben unsere Welt verändern wollen. Tun wir es nicht, tun wir das nur in Worten und nicht in Wirklichkeit, indem wir wirklich auch die Beziehungen zu den Dingen an uns verändern, und dann werden die Dinge immer in der gleichen erschreckenden Weise auf uns zukommen und werden uns in der gleichen erschreckenden Weise auch berühren. Und es ist ja vielleicht auch gerade in dieser Seenfabel da von dem Fuchs, da ist es ja auch, dass sich der eben eingebildet hatte, dass er schon völlig dem Karma-Gesetz entronnen war. Und diese Einbildung ist eine fürchterliche Einbildung. Die brachte ihn dann auch zur Existenz eines Fuchses für lange, lange Zeiten. Also ich meine, da ist es eine, es wird noch viel über diese Sache geschrieben, aber diese Sache ist überhaupt in ganze Seiten geschrieben worden. Und für Leute, die sich für Seen interessieren, ist das interessant. Aber es ist auch letzten Endes ein deutlicher Hinweis, wie es bergabgehen kann, wenn man sich nur etwas einbildet und tatsächlich meint, vielleicht dem Karma-Gesetz weitgehend entronnen zu sein und doch ihm so sehr untertan bleibt. Es ist eben unsere eigene Einstellung für uns maßgebend. Aber es ist natürlich auch das andere, dass unsere eigene Einstellung sich eben auch ändern kann. Womit das uns Treffende sich in seinen Werte für uns auch verändert. Und die Möglichkeit dazu ist letztendlich im Anatta-Gedanken gegeben, dass uns das alles letzten Endes auch unsere Charaktereigenschaften, auch unsere ganzen Tendenzen, die auch die entsprechenden Motivationen herbeiführen, dass die nicht zu letzten Endes uns zugehören. Das ist in der Anatta-Erkenntnis wird das deutlicher und deutlicher. Nietzsche, der ja ein Bejaher des Triebhaften war und auch das natürliche Leben bejahte, sehr von Schopenhauer beeinflusst, aber der Wille zum Leben, den sah er im Willen zur Macht. Im Willen zur Macht. Und da sah er die eigentliche Lebensbejahung. Jedes Wesen, jeder Mensch strebt im Tiefsten und Letzten nach Macht. Und das ist der eigentliche Wille. Es ist ja auch seltsam, dass alle die Macht haben, gerne, sehr ungern von ihren Sesseln herabsteigen, dass die alle gerade auch, also das ist schon eine mächtige Befriedigung, Macht zu haben, sie eine dreifache Krone aufzusetzen und über die Welt und ihre Meinung zu herrschen, das ist schon etwas Verführerisches. Und wer die Geschichte kennt, weiß, wie sich das auch ausgewirkt hat. Also da sagte eben Nietzsche, man müsste eine Stellung außerhalb des Lebens haben, um das Problem vom Wort Werte des Lebens überhaupt anwerden zu dürfen. Also und die hat er eben auch nicht gefunden. Hatte ja an sich, er fußte ja eigentlich in den Willenstendenzen, im Triebhaften, da sah er ja sogar, im Bejahen dieser Dinge, sah er ja sogar eigentlich den eigentlichen Wert des Lebens. Und deswegen musste er auch kein Verständnis für eine religiöse Einstellung gewinnen. Und da meinte eben dann auch unser Lehrer Georg Grimm, nun verschafft aber der Anatta-Gedanke des Buddha gerade diese Stellung, enthüllt den Punkt, von dem aus man die ganze Erscheinungswelt mit allem ihrem Leben und allen ihren Trieben und Instinkten aus den Angeln heben kann. Und das, zu diesem inneren Zentrum muss man eben vordringen. Und man kann eben nur zu ihm vordringen, das haben wir ja auch immer und immer wieder hier deutlich zu machen gesucht. Man kann nur auf dem Wege des Loslassens von allem bloß Beilegungshaften, auf dem Wege des Loslassens von allem bloß Beilegungshaften allein kann man zu ihm vordringen. Wem sich das im erkennenden Schauen still verifiziert, dem ändern sich auch die Bewertungen. Die äußeren Umstände mögen dann auch mehr oder weniger die gleichen bleiben, und doch liegt dann alles in einem ganz anderen Lichte vor dem Betreffenden. Es braucht sich äußerlich nicht allzu viel zu ändern, und doch sieht alles dann ganz anders aus. Also das ist wahrscheinlich, wir stehen ja doch mehr oder weniger tiefer oder weniger tief unter dem Einfluss der Buddha-Lehre. Würde das nicht sein, sähe tatsächlich auch für jeden Einzelnen von uns dann noch manches ganz anders aus. Also die, auch diese Bewertungen der Dinge durch uns werden schon davon beeinflusst sein. Da werden die Dinge schon, es ist natürlich auch besonders ein riesiger Unterschied, ob ein Mensch die Dinge Subspezie Reinkarnationes sieht oder hier nur meint, dieses eine Leben ist das Maßgebende schlechthin. Es ist einfach ein riesiger Unterschied im Blickpunkt gegeben bei beiden, bei dem und bei dem. Also ganz entschieden, irgendwie bewertet ein Mensch, der für den die Lehre der Reinkarnation, der Wiederverkörperung lebendig ist, bewertet die Dinge, sieht sie in einem ganz anderen Licht und bewertet sie auch ganz anders. Also, ich meine, das wird vielleicht jeder von uns auch aus eigener Erfahrung wissen. Früher, wo diese Einstellung noch nicht so deutlich unter dem Anatta in ihm war, dürfte das bei ihm auch ganz anders gewesen sein, wie es jetzt ist. Das wird vielleicht jeder, wenn er so genau darüber nachdächte und genau die Sache briefte, da würde er das auch deutlich feststellen können, dass doch er eine andere Bewertung der Dinge hat, als wie früher, wo er natürlich auch annehmen musste, auch unter dem christlichen Dogma, dass eben dieses eine Leben entscheidend ist. Ich selbst habe schon manchmal Gespräche mit Theologen gehabt und habe es immer vermieden, sehr deutlich zu sprechen über die Wiederverkörperung. Denn ich war immer recht zufrieden schon, wenn ein Mensch überhaupt von der Eternitas, also von dem Ewigen in sich, etwas weiß und dieses Ewige in sich anerkennt und so weiter. Habe nie einen so großen Wert darauf gelegt, in welcher Form er dann das annimmt. Sondern wenn es ihm deutlich ist, nun ja, er wird ja dann selbst sehen. Und vor allen Dingen, wenn es ihm deutlich ist, wird es einen Einfluss auf ihn haben. Und das ist mir bei dieser Sache das Wichtigste. Allerdings ist es gerade dieser Punkt, der Punkt der Wiederverkörperung, der am allerungernsten von Christen eingenommen wird. Also der aus dem einfachen Grunde, Das kann ja auch, seltsamerweise haben die Anthroposophen da so einen Kompromiss geschlossen. Einerseits ist das Christus-Ideal ja ein für, also ein, die Christusgestalt mit ihrem Kreuzestod ein einmaliges Ereignis für sie. So einmalig, wie sie es für den Christen ist, in ihrer Bedeutung. Andererseits aber lassen sie den einzelnen Menschen durch die Verkörperungen laufen. Und zwar aber natürlich mehr in einer evolutionistischen Vorstellung, dass man müsste erst Erfahrungen über Erfahrungen sammeln. Und möglichst alle, und im Sammeln dieser Erfahrungen immer reifer würde. Also das ist der ganz große Unterschied natürlich zu einer indischen Einstellung, zu der Einstellung auch gegenüber der eigentlich indischen Philosophie, auch gegenüber der brahmanischen Auffassung der Upanishaden und so weiter und auch zur Auffassung der Jainas und der Buddhisten. Da ist das ein mächtiger Unterschied, wenn sie auch im einzelnen Falle die Wiederverkörperung anerkennen. Obwohl das Christus, die Christus-Sache eine einmalige ist und eine einmalige, alles durchdringende Bedeutung hat. Und also, aber es ist natürlich im Christentum auch das, dass die Wiederverkörperung Anstoß erregte schon aus dem Grunde, weil die Kirche sich natürlich auch organisieren wollte. Und da konnte man jetzt nicht mehr, so wie das der Novatian und der Hippolyt und solche Leute wollten, die Wert legten auf die Würdigkeit des Einzelnen, auf die Würdigkeit, dass sie überhaupt sagten, nun, wenn einer ein Sakrament spendet oder ein Heil für einen anderen herbeiführen will, muss er selbst ein würdiger Mensch sein. Aber wenn die Kirche sich darauf verlassen hätte, dann wäre sie natürlich nicht die mächtige Organisation geworden, die sie ja geworden ist, seitdem Konstantin die Duldung ausgesprochen hat und seit den Konzilien, seit den ersten Konzilien. Dann wäre sie nicht diese mächtige Organisation geworden, denn dann musste man natürlich durch was man sonst nur auf einem esoterischen Wege hätte erkunden können, musste man aber einem exoterischen herbeiführen. Man musste Wein geben. Man musste zu Diakonen und Priestern und Bischöfen Wein und musste dann auch schließlich langsam diesen Wein einen Charakter in the Levelis, einen untilgbaren Charakter geben. Und damit hatte man ja zwar den Grund gelegt, die Basis gelegt für eine mächtige Organisation, aber man hatte tatsächlich verlassen diesen Weg, dass eigentlich immer nur der eine oder andere wirklich tief kommt. Und also das war damit verlassen. Aber damit musste man auch völlig ablehnen, jede Wiederverkörperung. Es ist ja auch so, der Abendländer ist überhaupt abgeneigt, wenn er überhaupt was erreicht hat, wenn er irgendwas geworden ist, so will er nicht mehr vom Tier sein, überhaupt zu schweigen, so will er nicht mehr irgendwie nochmal wieder eine niedrigere Existenz erleben und dann vielleicht sich da durcharbeiten müssen. Der Gedanke ist ihm schrecklich, dann lieber soll alles tatsächlich aus sein. Das ist Plotinus, der große Neuplatoniker, der hat es sogar noch für möglich gehalten, dass man eventuell, er ist aber über den Buddha hinausgegangen, dass man eventuell nochmal als Pflanze wieder erscheinen könnte. Also das, aber der Buddha hat nie das für möglich gehalten, weil die Pflanze eben nur ein Wesen mit einer Empfindung ist, also nur ein Empfindungswesen ist, aber nicht die anderen Sinnenorgane ausgebildet hat. Der Buddha hat nicht davon gesprochen. Die indische Auffassung spricht auch nicht davon. Plotinus hat es für möglich gehalten. Sein Biograf und Nachfolger Porphyrios, der hat aber schon überhaupt nur noch die Wiederverkörperung als Mensch für möglich gehalten. Der hat schon gewissermaßen das abendländische Element auch da zur Entfaltung gebracht. Also der Abendländer ist an sich nicht, der ist ungeheuer persönlichkeitsbetont, ganz und gar persönlichkeitsbetont und aus diesem Grunde schon also abgeneigt der Wiederverkörperungslehre, obwohl im Einzelnen natürlich zum Beispiel auf anderen Motiven, auch bei Goethe, dass er ja in diesem Leben auch so sehr beschränkt sei und nicht alles verbringen könne und ein mächtiger Drang, vieles noch zu verbringen und vieles zu schaffen in ihm war, dass er aus diesem Bewusstsein heraus sagte, da kann es nicht Schluss sein. Und so, da ist es, gab es ja auch diese Motive, die da mächtig waren. Also wie gesagt, es ist natürlich, kommt auf die Bewertung an, die wir den Dingen geben. Und die Bewertung gerade aus der Manatta heraus, die ja auch dieses Leben als eine sehr vorübergehende Sache ansieht. Ich muss sagen, mich erschüttert es immer wieder, wenn ich zum Beispiel heute an einem Schulhof vorbeigehe und die Kinder da herumtümpeln sehe und mir vorstellen soll, in dieser Existenz noch einmal wiederzukommen. Und das könnte sehr bald sein, dass ich dann auch wieder so rumtümple. Der Gedanke ist äußerst schreckhaft für mich, weil er tatsächlich auch dem entspricht, dass ich das für möglich halte, wenn ich eben, sagen wir, mich gehen ließe. Da ist es für mich die Realität. Das ist nicht so bloß eine Fantasie. Das ist tatsächlich Realität, der Schreck davor, dass auch dann wieder noch einmal so anfangen zu, schrecklich wäre das einfach, ganz fürchterlich. Also ich will nur sagen, wie doch man unter dem Gesichtspunkt der Wiederverkörperung die Dinge ganz anders ansieht, als wie ein anderer dem so ein Gedanke ja wohl gar nicht käme. Wir sind und leben in einer sehr lauten Zeit. Das stimmt. Also, und wir werden auch überschüttet von so vielem, von so vielen Reizungen. Ich denke da, wir haben hier kein Fernsehen jetzt. Oder ich denke dann auch die Videosachen und so weiter, alle diese Dinge. Und was jetzt noch Kabelfernsehen und diese, was da auf den Menschen zukommt, wenn er sich da wirklich nicht wehrt, wenn er wirklich nicht aufhört mit dem vielen, dann ist er verloren. Er ist verloren dann heute. Er wird derartig überschüttet, dass er sich nicht erwehren kann. Und das ist ja das große Unheil auch, was auf den Menschen zukommt. Nicht nur durch die Verschmutzung der Natur, sondern auch durch die Verschmutzung des Geistes. Das kommt auf den Menschen zu. Er kommt zu keinem selbstständigen Denken mehr. Er wird eben tatsächlich, ob durch Kommunismus oder ohne Kommunismus, er wird mehr oder weniger heute ein Massenwesen produziert, zum Massenwesen herabgesetzt. Das ist leider der Fall. Das ist der Fall. Ich habe gerade vormittags auch erwähnt, dass man sich freilich manchmal über das rücksichtslose, überlautige Knattere dieser Motorräder ärgern könnte, wenn man hier zum Beispiel runter geht zum See, gerade wo ich da, da ist eine ganze Kavalkaden, kommen da angesaust mit größter Lautstärke und so weiter. Aber das ist natürlich gerade auch zu zeigen, dass man hier Herrscher ist und dass man in dieser Zeit richtig steht und dass man, also das ist auch ein ausgesprochenes Betonen einer Herrschaft und es liegt dem Menschen. Das liegt tatsächlich im Menschen. Und wie sollte denn ein solcher auch, der tatsächlich so ganz unter dem Zeiteinfluss steht, vielleicht vorher am Abend noch die grausamsten Sachen in einem Video gesehen hat und Pornosachen und so weiter, wie sollte der auch anders denken können? Der kann ja gar nicht anders denken. Der muss sich so zum Ausdruck bringen. Der muss sich einfach so zum Ausdruck bringen. Und im Grunde genommen hat er mehr Berechtigung für diese Welt wie ich. Ich will ja letzten Endes still und leise mich entfernen. Aber er und diese Welt ist so darauf eingerichtet, dass sie noch lauter werden wird. Sie wird ja vielleicht mit einem Krach zugrunde gehen, mit einem grausigen Krach. Vielleicht in nicht allzu langer Zeit. Aber sie läuft eben in dieser Linie. Sie läuft in dieser Linie. Und dieser Mensch weiß es in seinem großen Nichtwissen ja nicht anders. Er muss sich einfach so bestätigt fühlen. Also muss ich das eben auch ertragen. Ich bin auch nicht ganz von ungefähr in dieser Welt. Es mag sein, dass diese Welt, in der man vielleicht im Jahr 1907, wo ich geboren bin, herkam, dass es dann auch sehr anders aussah. Da waren zum Beispiel noch die Straßen, die nach außen fuhren, alle Kopfstein gepflastert. Und dann fuhren überall Pferdefuhrwerke und vor allen Gasthäusern, die an den Ausfallstraßen standen, waren große Haferkrippen und da flogen viele Spatzen umher, die natürlich damals noch eine sehr für sich günstige Zeit hatten. Da gab es einen ganzen Schaden von Spatzen, weil die hatten auch immer Haferkanner zu fressen und so weiter. Da war ja das völlig anders. Wo hat man da eine Tankstelle noch gesehen? Auch noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg gab es vielleicht die eine oder andere, aber wo war die? Und dann waren so wenig Autos da. Und der Vater des verstorbenen Anton Bastian, der war damals Taxifahrer in der allerersten Zeit. Und der hat erzählt, wie das schwierig war, weil die Straßen ja gar für ein Auto gar nicht eingerichtet waren und wie die Pferde immer gescheut sind, wie sie mussten vorsichtig sein, weil die Pferde leicht scheuchten, weil die ja an dieses seltsame Gefährt überhaupt nicht gewöhnt waren. Also da waren die Verhältnisse, in die man damals doch sehr andere, natürlich die ganze Entwicklung, wie sie jetzt weiterging, war damals schon drin. Und die Kriege beschleunigen ja die Entwicklung noch, indem sie die Technik noch antreiben. Also die beschleunigen, auch die friedlichen Entwicklungen werden durch die Kriege letzten Endes beschleunigt. Also da, aber wir sind eben nicht auch von ungefähr in dieser Welt. Wir sind in diese Welt hineingeraten, weil wir eine Wahlverwandtschaft zu ihr hatten. Da müssen wir uns auch schon an die eigene Brust klopfen, dass wir da sind. Ist auch unsere Schuld. Aber im geduldigen Ertragen trage ich eben ab. Im geduldigen Ertragen. Indem ich mich nicht aufrege, sondern die Dinge eben hinnehme. Ich brauche ja auch nicht gerade an der belebtesten Straße entlang zu wandern. Also ich muss manchmal an einer belebten Straße entlang wandern, weil ich eben nicht anders kann, weil ich dann wieder zur nächsten, stilleren Straße will. Also ich, muss das eben dann so nehmen. Und eben wie gesagt, suche ich natürlich die stillere Straße und die finde ich auch noch, Gott sei Dank. Und hier findet man sie ja doch auch noch recht schnell. Es nutzt ja auch nichts, wenn ich voll Empörung bin, zum Beispiel über einen, der so gerade mit seinem Motorrad so einen fürchterlichen Lärm macht beim Vorbeifahren und so weiter. Das nutzt ja gar nichts. Ich muss mich tatsächlich, wenn ich in der Lehre weitergekommen bin, werde ich mich auch in ihn einfühlen. Er ist eben so ein Mensch. Und wie gesagt, er hat mehr Recht, in dieser Beziehung hier aufzutreten wie ich. Es gehört zu einer wirklichen Religiosität, gehört eben auch eine Demut. Gehört eine Demut. Nicht ein Herrschen wollen, sondern eine Demut. Und es ist eben so und ich muss das auch ertragen. Und es gehört eben überhaupt, um den anderen zu verstehen, ein geduldiges Einfühlen. Man muss eben Geduld haben, sich geduldig einfühlen in den anderen. Mit Geduld einfühlen. Und da wird man dann manchmal immer wieder erkennen, dass der andere doch noch viel bessere Eigenschaften hat, als man vorher gesehen hat. Das wird man dann immer wieder merken. Man wird sagen, mein Gott, man darf keine voreiligen Urteile über den anderen fällen. Und man wird dann immer wieder sehen, ach, der hatte auch so seine, der hat halt die Sache, wenn man vielleicht mit ihm in Konflikt kam, hat er die Sache eben, war auch da nicht ganz unschuldig dran. Man wird wohl da auch seine Schuld dabei gehabt haben. Und er hat die Sache auch nicht richtig durchschaut und richtig gesehen. Nachher wird man merken, oft, dass er auch durchaus seine Vorteile hat, seine guten Absichten gehabt hat. Also kann nur, wie der Erhabene dann auch im Modanam sagt, als da auch über solche Jatilas, über solche Asketen, Schmerzensasketen abgeurteilt wird, die da zurückkehren von ihrer Betteltour, ganz zerzottelt und ganz schmutzig. Und da sagt er ihnen, na, jetzt kommen sie zurück, jetzt waschen sie sich und so weiter und jetzt werden sie sich wohl sein lassen und so weiter. Da hat auch der Buddha gesagt, da müsstest du aber die Sache die doch auch noch näher kennen. Erst nach langer Beurteilung, nicht nach kurzer Beurteilung, kann man den anderen wirklich beurteilen. Es ist natürlich so, gerade von der Buddha-Lehre aus, wird man an sich nicht missionieren. Ja, man wird schon, wenn man den geeigneten Boden findet und das geeignete Gegenüber findet, da wird man schon in dieser Beziehung was sagen, da kann man auch sprechen. Aber man wird eben nur dann sprechen, wenn das geeignete Gegenüber da ist. Also man hat nicht die Art des Erzeugen Jehovas zum Beispiel, dass man da mit Zelotismus vorgeht. Also das kann man unmöglich im Sinne der Buddha-Lehre haben. Man wird etwas sagen, wenn es sich zu sagen lohnt. Also das ist ganz richtig. Wenn man rücksichtsvoller wird, auch den anderen sieht und die Bedürfnisse des anderen merkt und eine harmonischere Atmosphäre schafft, so wird tatsächlich unauffällig auch die Umgebung verändert. Also man schafft eine unauffällige Veränderung der Umgebung. Und ich habe ja hier unter meinen Zuhörern auch welche, auch Zuhörer, die einwirken auf Jugendliche und auf Jugendliche, wo es nicht gerade so leicht ist, einzuwirken. Und die wissen es ja selbst am besten. Die müssen ja auch selber in ihrem Berufe auch so kolossale Geduld aufbringen. Da kann man ja ohne Geduld auch nichts machen. Also ein geduldiges Einfühlen ist eben immer notwendig und ist ganz und gar wichtig. Aber das entschiedenste Kern- und Wendepunkt, den bietet uns tatsächlich schon Anatta-Erkenntnis. Von ihr aus ist eigentlich die entscheidendste Veränderung möglich. Und es ist auch so, wenn einer genau darüber nachdenkt, was ihm im Leben schon so passiert ist, vielleicht in der Zeit schon passiert ist, als er sich schon mit der Buddha-Lehre abgegeben hat und auch schon in die Buddha-Lehre tiefer eingedrungen war, dann wird er merken, dass ihm tatsächlich auch vieles entgegenkommt. Es kommt nicht bloß von außen manches günstige, Es kommt eben, weil man die Sache innerlich auch vorbereitet hat. Es ist ja oft so, dass man wirklich sagen kann, man kann vom Beistand reden, der einem irgendwie wird. Es ist ja auch nicht so, als wenn es nicht diese auch höhere Welten gibt. Ich habe gerade vorhin mit einem Freunde hier darüber ganz kurz bloß gesprochen, dass diese höheren Welten sind eigentlich nur durch die Empfindungsschwelle von uns getrennt. Und diese Empfindungsschwelle können wir in irgendeiner Art überwinden. Das braucht nicht immer das zu sein, dass wir dann leibhaftig eines solchen Wesens gewahr werden, sondern auch so können wir den Beistand merken. Denn nach der Buddha-Lehre gilt ja vor allen Dingen das Gesetz der Wahlverwandtschaft. Und das ist ein alles durchdringendes Gesetz. Und wir machen uns eben auch Mächte und Kräfte, machen wir uns dienlich sorgen dafür, bringen es dazu, dass sie hilfsbereit für uns sind durch ein gewisses Verhalten. Ebenso können wir natürlich auch dämonische und niedrige Kräfte für uns mobilisieren. Und deswegen ist es ja so gefährlich, deswegen meidet man lieber, sich allzu sehr beeinflussen zu lassen. Sagen wir gerade auch, es ist ganz furchtbar, wenn man bedenkt, und da haben ja auch die Lehrer und so weiter, die darüber klagen, sehr recht, wie heute mit der Videosache, wenn Jugendliche schon so beeinflusst werden, die bringen sich ja in die Gefahr, tatsächlich dann mit dämonischen und dunklen, schrecklichen Mächten in Verbindung zu kommen und ihr Leben dadurch zu zerstören. Wenigstens, wenn das auch scheinbar noch eine Zeit lang gut geht und so weiter und auch scheinbar mit Ellenbogen man auf dieser Welt viel erreichen kann. Aber ist dann doch so, dass das Ende ein Übles ist und der Übergang auch ein Übler ist. Und was ist das kurze menschliche Leben? Es ist kurz genug. Und wenn einer älter wird, merkt er, wie kurz es ist. Was hat er denn da schon für Menschen hinsterben sehen, die auch viel, viel jünger waren wie er und so weiter und ebenso voll Lebenslust und da alles Mögliche planten und so weiter. Ach, schnell war alles vorbei, schnell war alles aus. Natürlich nicht aus, für immer nur zu wünschen, dass es eben dann in der rechten Bahn weiterging. Aber es kommt tatsächlich auf uns an, wie die Dinge auf uns wirken und was wir aus ihnen machen. Es kommt auf uns an. Und insofern ist tatsächlich auch diese Rede hier, die ich heute schon mal zitiert habe, diese Rede aus dem Anguttara Nikaya 399, ist da sehr wichtig. Da Mensch hat einer nur ein kleines Vergehen verübt und dieses bringt ihn zur Hölle. Ja, aber Mensch hat ein anderer eben dasselbe kleine Vergehen verübt. Doch dieses reift noch bei Lebzeiten. Nun nicht mal eine kleine Wirkung tut sich kund, geschweige denn eine große. Welche Art aber Mensch ist der Mensch, den ein kleines Vergehen, das er verübt hat, zur Hölle bringt? Da Mensch hat ein Mensch keinen Einblick in den Körper gewonnen, die Sittenreinheit nicht entfaltet, sein Denken ist beschränkt und kleinmütig und selbst infolge von Kleinigkeiten hat er zu leiden. Einen solchen Menschen, Mönche, mag selbst ein kleines Vergehen, das er erlebt hat, zur Hölle bringen. Naja, das kann sich dann immer mehr bei ihm, irgend so ein Zusammenstoß, zum Beispiel mit einem anderen, weil er da eben leicht gekränkt und beleidigt ist, kann dann solche Dimensionen gewinnen bei ihm, dass es tatsächlich sein ganzes Denken verdistert und Rache, Gier und so weiter hochbringt in ihm und so weiter, sodass tatsächlich höllische Zustände in ihm entstehen. Das gibt es ja auch. Man kann ja auch aus einer Kleinigkeit eine große Sache machen und das auch in seinem eigenen Innern. Welcher Art aber Mensch ist der Mensch, bei dem eben dasselbe kleine Vergehen, das er verübt hat, noch bei Lebzeiten zur Reife gelangt und nicht einmal eine kleine Wirkung sich kundtut, geschweige denn eine große? Der Mensch hat einen Mensch Einblick in den Körper gewonnen, die Sittenreinheit entfaltet, sein Denken entfaltet. Also, du wolltest das aufnehmen, nicht? Mhm. Welcher Art aber Mensch ist der Mensch, bei dem eben dasselbe kleine Vergehen, das er verübt hat, noch bei Lebzeiten zur Reife gelangt und nicht einmal eine kleine Wirkung sich kundtut, geschweige denn eine große? Der Mensch hat einen Mensch Einblick in den Körper gewonnen, die Sittenreinheit entfaltet, sein Denken entfaltet, die Weisheit entfaltet, ist unbeschränkt, großmütig bei dem Unermesslichen. Bei einem solchen Menschen, Mönche, gelangt eben dasselbe kleine Vergehen, das er verübt hat, noch bei Lebzeiten zur Reife und nicht einmal eine kleine Wirkung tut sich kund, geschweige denn eine große. Was meint ihr wohl, Mönche, gesetzt es würde ein Mann einen Klumpen Salzsäure in der Tasse, das würde durch jenen Klumpen Salz salzig und ungenießbar werden. Was meint ihr aber, Mönche, gesetzt es würde ein Mann einen Klumpen Salz in den Gangestrom werfen, würde da wohl das Wasser des Gangestromes durch jenen Klumpen Salz salzig und ungenießbar werden? Das wohl nicht, o Herr. Und warum nicht? Es befindet sich ja, o Herr, eine gewaltige Masse Wasser in dem Gangestrom. Das würde durch jenen Klumpen Salz nicht salzig und ungenießbar werden. Ebenso nun auch, Mönche, hat da einer nur ein kleines Vergehen verübt. Und dieses bringt ihn zur Hölle. Und ein anderer hat eben dasselbe kleine Vergehen verübt. Doch dieses reift noch bei Lebzeiten. Und nicht einmal eine kleine Wirkung tut sich kund. Geschweige denn eine große.